NZZ Live.
Ich bin Auslandsjournalistin geworden, weil dieser Beruf alles verbindet, was ich am liebsten tue. Recherchieren, reisen, erleben, beobachten, schreiben, Neues lernen und Fragen stellen. Viele Fragen stellen.
Nach der Uni wollte ich Diplomatin werden, aber ein Diplomat hat mir empfohlen, den Journalismus auszuprobieren. Es war ein sehr guter Rat.
Es ist wichtig, da zu sein, wo Schlagzeilen entstehen. Man muss die Stimmung fühlen.
Wenn ich in Paris in den Zug stieg, um auf Recherche zu gehen, war ich aufgekratzt wie früher vor einer Klassenfahrt.
Ich möchte verstehen, warum Menschen denken, wie sie denken und warum sie tun, was sie tun. Warum steht jemand politisch links oder rechts? Warum wird jemand zum Gangster oder Aktivist?
Manchmal empfinde ich es als unangenehm, wildfremde Menschen zu bitten, mir die schlimmsten Momente aus ihrem Leben zu erzählen.
Mir ist es wichtig, zu erzählen, was weh tut. Dahin zu schauen, wo gewöhnlich kaum hingeschaut wird.
Oft sind die Menschen, die am Anfang verschlossen sind, die, die dich nicht mehr gehen lassen.
Dieser Job macht dir klar, wie privilegiert du bist.
Und wie wenig du weißt.
Ich bin Nicole Anneke und war für die NZZ in Rio.
Ich bin Nina Belz und ich berichtete aus Paris.
Herzlichen schönen guten Abend miteinander zu dieser NZZ Live-Veranstaltung, zu der Sie alle sehr zahlreich gekommen sind. Das freut Nina und mich sehr. Wir werden Sie in den nächsten 90 Minuten mit auf eine Reise nehmen in das Korrespondentenleben eines NZZ-Korrespondenten. Nina und ich, wir haben fast gleichzeitig bei der NZZ angefangen, damals auf der Redaktion. Wir waren fast danach gleichzeitig im Ausland als Korrespondentinnen. Und wir haben sehr verschiedene Posten gehabt, wie Sie gleich hören werden. Als Frankreich-Korrespondentin hat Nina ein Land begleitet, beobachtet, das unser Nachbarland ist, zu dem alle von euch irgendeine Beziehung haben. Lateinamerika hingegen ist ein Gebiet, das ich abgedeckt habe von Mexiko bis nach Argentinien. Viele Länder, die viele Leute gar nicht kennen, da berichtet man politisch anders darüber. Wir haben uns zu Vorbereitungen für diesen Abend an einen Tisch gesessen und uns gefragt, wie wir durch diesen Abend führen wollen. Und wir haben uns entschieden, zwei Fragen nachzugehen, nämlich einerseits, was uns geprägt hat in dieser Zeit als Korrespondentinnen, welche politischen Ereignisse, aber auch welche Recherchen. Und die andere Frage war, weil wir immer miteinander in Kontakt waren in dieser Zeit, welche Geschichte voneinander uns in Erinnerung blieben, welche Artikel. Anhand dieser Themen und Geschichten werden wir durch den Abend gehen. Wir haben uns für 6 verschiedene Texte entschieden. Daraus haben wir im Vorfeld Ausschnitte eingelesen, die ihr hören werdet und die jeweils den Ausgangspunkt machen werden, dass wir dann über das Thema reden, die Recherchen, die Probleme, die Herausforderungen, die man dann hat als Korrespondent. Als ich Nina vor ein paar Wochen gefragt habe, was sie denn sehr stark geprägt hatte in diesen 5 Jahren in Frankreich als Korrespondentin, nannte sie die Terrorprozesse. Und um direkt ins Thema einzutauchen, hören wir uns einen Ausschnitt aus einem Artikel an, in dem sie über die Verhandlungen um die Terroranschläge im Bataclan geschrieben hat.
Céline ist eine zierliche Frau mit Goldrandbrille. Sie beginnt ihre Aussage damit, dass sie eigentlich mit ihrem Mann habe herkommen wollen. Doch dieser sei nun in der Provinz geblieben. Er hätte es nicht über sich gebracht, diesen Abend Revue passieren zu lassen. Céline beschreibt ihre Flucht über tote Körper, wie sie immer wieder hinfiel und ihr T-Shirt sich dabei mit dem Blut eines regungslosen Menschen vollgesogen hat. Sie seien 2 Wochen nach dem Anschlag umgezogen, weg aus dem Großraum Paris. Dauernd so viele Menschen um sich zu haben, hätten sie nicht mehr ausgehalten. Sie scheint ihren ganzen Mut zusammenzunehmen, als sie sich nach links dreht, die Angeklagten anblickt und schreit: «Ich nehme es euch übel. Der IS war uns scheißegal. Wir hatten nichts damit zu tun.» Der Vorsitzende Richter sagt mit ruhiger Stimme: «Ich bitte Sie, das Gericht anzuschauen.» Céline, in Tränen ausgebrochen, entschuldigt sich und sagt: Ich wollte stark bleiben, aber ich habe es nicht geschafft.
Nina, erzähl uns von Selin.
Ja, Selin ist eine Frau Mitte, Ende 30 und sie stand vor ungefähr 2 Jahren im Herbst 2021 in diesem Saal, den Sie hier oben sehen. Das ist ein Gerichtssaal, der extra gebaut wurde für diese Terrorprozesse. Und Selin war eine von 450 Personen ungefähr, die sich entschieden haben, vor Gericht noch einmal diesen Abend, diesen 13. November 2015, wieder zu erleben. Also die standen dahin und haben eigentlich ganz im Detail, also die meisten sehr, sehr detailliert erzählt, wo sie an diesem Abend waren. Eben Selin war in diesem Konzertsaal in Paris, im Bataclan, als da die Terroristen einfielen und man muss sagen, einen Massaker anrichteten. Und man hat diesen Menschen dann angemerkt, eben das hat die auch wahnsinnige Überwindung gekostet, das noch einmal zu erleben. Und wenn man da auf diesen Bänken saß, muss man sagen, auch wenn man damals nicht in Paris war, einfach jede einzelne Geschichte war furchtbar.
Ich kann mich erinnern, dass du mir 2-3 Mal während dieser Zeit ein WhatsApp-Audio gesendet hast, als du auf dem Weinweg warst, am Ende des Tages, als du da in diesem Gerichtssaal sagst und mir sagtest, wie schrecklich diese Zeugenaussagen waren und wie du mitgenommen bist.
Ja, genau. Also es war eigentlich wirklich, auch wie gesagt, wenn man selbst nicht da war, ich war nicht in Paris zu dieser Zeit, aber man hatte irgendwie das Gefühl, man erlebt das mit. Es gab auch keine Bilder, aber einfach diese Schilderungen waren wirklich so furchtbar. Und ich glaube, es ging nicht nur mir so. Also man hat auch immer wieder gesehen, der Prozess war öffentlich. Da waren auch Leute da, die eigentlich an sich auch nichts direkt damit zu tun hatten. Man sah immer wieder Leute rausgehen. Ich habe auch 2-mal beobachtet, wie jemand in Ohnmacht gefallen ist. Ja, und ich musste dann auch danach einfach Abstand gewinnen, um wieder so in meinen Alltag einzutauchen. Das war irgendwie so meine Methode.
Es waren 3 große Terrorprozesse, die du damals abgedeckt hast. Bataclan war nur der eine.
Genau, deshalb habe ich wahrscheinlich auch diese Antwort gegeben, als du mich gefragt hast, was mir so geblieben ist und was mich geprägt hat. Es gab in dieser Zeit, in der ich in Paris war, 3 große Terrorprozesse. Wahrscheinlich erinnern Sie sich auch noch an die Ereignisse. Da war dieser Anschlag auf Charlie Hebdo, diese Satirezeitschrift. Das war so der erste große Prozess. Dann eben Bataclan und kurz darauf dann auch noch Nizza. Es gab ja auch noch kurz darauf diesen Anschlag in Nizza. Das war, glaube ich, ja 6 Monate nach den Anschlägen in Paris. Und es war wirklich, auch in Frankreich waren diese Prozesse sehr groß, große Ereignisse, die von den Medien sehr eng begleitet wurden. Den Gerichtssaal, den Sie hier sehen, der wurde extra gebaut für diese Prozesse, also für Bataclan und Nizza, der größte Gerichtssaal, den es in Frankreich gab, auch weil man damit rechnete, dass so viele Leute da beiwohnen möchten. Und wir sehen jetzt hier ein Bild, eben aus dem Gericht gibt es nur Zeichnungen, das ist auch aus dem Bataclan-Prozess. Der Mann, der hier steht, das ist Salah Abdeslam. Und das war auch das Besondere jetzt an diesem Bataclan-Prozess, dass bei einem einzigen Prozess eigentlich ein Attentäter noch vor Gericht stand. Sonst bei Charlie Hebdo waren die tot und bei Nizza auch. Und das war schon sehr besonders, dass da jemand nicht nur so, ich sage jetzt, helfende Hände da waren, die vielleicht ein Auto zur Verfügung gestellt haben oder mutmaßlich Waffen besorgt, sondern da saß jemand mit diesen Menschen im Gerichtssaal, der mutmaßlich eine Hauptverantwortung, nee, also nicht mutmaßlich, eigentlich ziemlich sicher eine Hauptverantwortung für diese Anschläge hatte.
Erzähl kurz diesen Auftritt von Salah Abdeslam, wie war das?
Also er hatte natürlich mehrere Auftritte, der Prozess dauerte 9 Monate fast und es war interessant zu sehen, dass da eine Wandlung stattgefunden hat, wie glaubwürdig die ist, die Richter fanden nicht sehr. Aber beim ersten Auftritt stand er da, da hat der Richter ihn befragt, da wird halt gefragt, Name, Adresse, wo sind Sie zur Schule gegangen, was machen Ihre Eltern und so weiter. Das hat er alles brav beantwortet und am Ende hat der Richter gesagt, möchten Sie noch was sagen? Und er sagte, ja, ich bin ein Soldat des Islamischen Staats. Und diese Aussage in diesem Kontext zu sagen, war halt auch wirklich so krass, so die Leute konnten nicht fassen, was der da sagt. Und da war eigentlich schon mal so klar, okay, der ist halt ideologisch wirklich noch total auf Linie. Und dann hat er aber im Laufe des Prozesses vielleicht auch eine Verteidigungsstrategie, kam er immer mehr so zur Reue. Ich meine, sein offizieller Standpunkt war auch, ich wollte ja eigentlich da gar nicht mitmachen. Ich habe meinen Sprengstoffgürtel in einen Mülleimer geworfen, weil ich mir irgendwie überlegt habe, dass ich das jetzt doch nicht tun möchte. ja, man muss sagen, die Erkenntnis jetzt über diese Tat, auch bei den anderen Prozessen, muss man sagen, die Erkenntnisse zu den Tathergängen und wie dieses logistisch alles vorbereitet wurde und so, die war relativ gering. Auch bei dieser Wandlung, ich meine, der Richter oder das Gericht hat ihn trotzdem zur Höchststrafe verurteilt, also lebenslang mit unaufkündbarer Sicherheitsverwahrung. Aber was man dazu sagen muss, ist, ich glaube, diese Prozesse waren sehr, sehr wichtig für die französische Gesellschaft. Das wurde mir da auch nochmal bewusst, wie sehr eigentlich diese Gesellschaft von diesen Terroranschlägen geprägt ist und wie viele Leute bis heute ein Leben haben, das total zerstört ist und wahrscheinlich nie mehr so sein wird wie vorher.
Diese Prozesse, die dauerten ja alle mehrere Monate. Wir haben vorher darüber gesprochen. Wie hast du das arbeitstechnisch bewältigt? Du kannst ja nicht immer da sitzen.
Nein, genau. Also ich habe schon kurz erwähnt, Bataclan, also die Pariser Anschläge, muss man korrekterweise sagen, dauerten 9 Monate und eigentlich fast jeden Tag. Also gerade jetzt als Auslandkorrespondentin kann man ja dann nicht mehr nur über diesen Prozess schreiben. Ich denke, das ist allgemein der Fall. Wir Auslandkorrespondentinnen und Korrespondenten stützen uns sehr stark auf die lokale Presse. Und da wusste ich, welche Gerichtsreporter jeden Tag da sind. Viele haben getwittert aus dem Gerichtssaal, ganze Zeugenaussagen in diese 160-Zeilen-Nachrichten geschrieben. Man konnte das alles sehr gut nachverfolgen. Und ich habe mir dann halt auch so ein bisschen ausgewählt, wann gehe ich hin. Natürlich, wenn wichtige Aussagen sind, zum Beispiel der ehemalige Präsident Hollande hat auch mal ausgesagt, dann geht man hin und sonst setzt man halt so Schwerpunkte.
Beim Prozess in Nizza hast du dann eine andere Herangehensweise ausgesucht. Du hast nämlich über die Kinder geschrieben, die damals Opfer wurden bei diesem Anschlag.
Genau, das war insofern ein bisschen eine journalistische Herausforderung, weil der Prozess kurz nach dem Ende des Prozesses in Paris angefangen hat, also irgendwie 2-3 Monate später. Und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen zynisch, aber es war irgendwie klar, das war auch in Absprache mit der Redaktion, man kann jetzt nicht nochmal einfach so eine Geschichte machen, wie wir vorhin gehört haben, wo ich Zeugenaussagen aneinandergereiht habe und einfach gezeigt habe, ja, diese Menschen haben Furchtbares erlebt und das prägt sie bis heute. Ich habe mir dann überlegt, war auch natürlich durch die Lektüre der lokalen Presse, was war das Besondere oder das andere an diesem Anschlag in Nizza. Und da, genau, du hast es erwähnt, waren sehr viele Kinder unter den Opfern, auch unter den Überlebenden, weil das ja am 14. Juli stattgefunden hat, dem französischen Nationalfeiertag. Und das war ein Event auf der Strandpromenade von Nizza. Quasi die Leute waren da auf einem Jahrmarkt und es gab ein großes Feuerwerk und da waren ja logischerweise sehr viele Familien. Und genau, ich habe dann herausgefunden, dass es in Nizza eine Klinik gibt, die eine Studie gestartet hat tatsächlich, wie leiden diese Kinder nach diesem Ereignis und wie kann man ihnen helfen. Das sind zwar ähnliche Krankheitsbilder wie bei Erwachsenen, die unter Traumata leiden, aber die Behandlung ist dann doch ein bisschen eine andere. Und ich fand das einen sehr spannenden Aspekt. Und ich hatte dann das Glück, vielleicht kannst du weiterklicken, diese zwei Damen kennenzulernen. Die Mutter Ager Benaoussi mit ihrer Tochter Kenza. Die beiden waren auf der Strandpromenade an diesem Abend und die Geschichte ist unglaublich. Die standen an einem Süßigkeitenstand und das Mädchen hatte Süßigkeiten ausgesucht und die Mutter wollte gerade zahlen und das Mädchen sagt, damals 4 Jahre alt, zur Mutter, Mama, schau mal, ein Camion. Und die Mutter, wenn ich das jetzt erzähle, sie hat das mir und sie hat das auch vor Gericht so geschildert, die Mutter hat sich umgedreht, hat diesen Lastwagen auf sich zurasen sehen, hat das Kind gepackt und hat sich vor diesen Lastwagen geworfen, weil sie dachte, wenn ich mich da hinwerfe, dann liegen wir zwischen diesen Rädern. Und der Plan ist tatsächlich aufgegangen. Also die Mutter war nur leicht verletzt, das Mädchen gar nicht, physisch. Aber das Mädchen ist heute 10 und obwohl sie seither in psychologischer Behandlung ist, psychiatrischer Behandlung, kann sie nicht in die Regelschule, sie hat Albträume, sie kriegt Panikattacken, wenn sie Polizeisirenen hört. Und
Asghar Benaoussi ist aber auch also wirklich eine wahnsinnig starke, faszinierende Frau, die auch jetzt einen Verein gegründet hat, wo sie diese Eltern, die von diesen Folgen betroffen sind, zusammenbringt und das alles koordiniert. Und die hat mir dann auch ganz viel über diese Studie erzählen können, wo Cancer natürlich auch mitmacht. Und in diesem Artikel ging es schlussendlich eigentlich fast weniger um den Prozess an sich und um diese Aussagen, sondern es ging dann eigentlich mehr darum, wie schlägt man sich heute durch den Alltag, wenn man sowas erlebt hat und eben Kinder hat, die sich entwickeln und aber ganz besondere Herausforderungen haben. Ja, dieser Wiederholungseffekt, den du jetzt hier angesprochen hast, was macht man, wenn man auf ein Thema trifft, das man mehrmals behandeln muss, weil es aktuell ist oder weil es zu einer Region besonders gehört? Wenn ich an deine Region denke, und ich weiß es natürlich auch, weil du mir davon erzählt hast, sind ja so diese typischen Themen, ich sage jetzt mal Drogenkriminalität, Armut, ja, Favelas in Brasilien, Gangs. Genau, ich habe jetzt die Klischees erwähnt. Ich kann mich aber erinnern, dass du einmal eine Geschichte geschrieben hast über eine Person. Und eigentlich hast du all diese Themen an dieser Person entlang erzählt. Und es war wahnsinnig faszinierend. Wir hören etwas über Flavia.
Es ist bereits dunkel, als Flavia Freusch auf ihren 15 cm hohen Samtstilettos den schmalen Weg einer Favela im Norden Rio de Janeiros entlang marschiert. Er führt an schwer bewaffneten Jungs der mächtigen Drogenbande Comando Vermelho vorbei. Mit einem freundlichen Lächeln und einem Handschlag begrüßt die 45-jährige Anwältin jeden Einzelnen. Einige sind dabei, Kokain in Portionen zu verpacken, andere hängen gelangweilt herum. Ihre Vorgesetzten gehören zu Freusch Klientel. Alle mächtigen Drogenbosse der Stadt, egal aus welcher Fraktion, haben sich laut ihren eigenen Aussagen in den vergangenen 24 Jahren vor Gericht von ihr verteidigen lassen. Da, wo sich die Polizei nicht hintraut, hat sie darum freien Zugang. Eine Nachricht reicht, damit ihr dieser gestattet wird. An diesem Abend kündigt sie vom Steuer ihres weißen BMW einem Vertrauten des Comando Vermelho per WhatsApp-Sprachnachricht an. Ich fahre nun hoch. Darauf lässt sie die Autoscheiben herunter, drückt aufs Gas und kurvt sich durch die steile Straße, die in das Armenviertel am Hang führt. Der Wagen ist parkiert, aber der Motor läuft noch, als sich ein Jugendlicher mit umgehängtem Maschinengewehr, entblößtem Oberkörper sowie ungemütlicher Miene hinstellt und fragt, was ich hier suche. «Guten Abend, Lieber. Alles gut?» entgegnet sie ihm.
Du hast da auch in diesem Auto gesessen. Was ist dann passiert?
Ja, sie war nicht wirklich beeindruckt und er hat nicht geantwortet, wie es ihm gehen würde, weil er war nicht sehr gut drauf. Aber als sie dann ihm in zwei Sätzen sagte, dass sie zu ihrem Chef ginge, weil sie hatte eine Unterredung bei seinem Chef, hat er sich vom Auto entfernt und hat sich nicht mehr für uns interessiert.
Gut. Wie bist du drauf gekommen, sie zu porträtieren und wie hast du sie gefunden?
Sehr zufällig. Ich habe jemanden mal kennengelernt, privat, der mir erzählt hat, der sie kennt, was sie macht. Ich habe sie dann mal gegoogelt und tatsächlich, sie ist eine sehr bekannte Strafrechtsverteidigerin, weil sie diese großen Drogenbosse, die teilweise auch schon seit 20, 30 Jahren in Haft sind, verteidigt. Die hat sie dann die Fälle übernommen, obwohl sie schon lange sitzen. Und ich fand genau das, was du vorhin gesagt hast, ich fand sie eine sehr interessante Figur, um die gängigen Probleme, die man in verschiedenen armen Vierteln Lateinamerikas und gerade in den Favelas auch hat. Sie ist eine Frau, die eigentlich aus der Mittelschicht kommt, die gut gebildet ist, aber die Zugang hat zu einer Unterwelt, die sie sehr gut auskennt in ihr, die sich weiß, wie zu bewegen, die auch respektiert wird. Sie kennt die Strafjustiz perfekt. Man muss sagen, Brasilien hat super überfüllte Gefängnisse. Ein Drittel der Menschen, die da irgendwie sitzen, die haben gar kein Urteil. Und ihr war es immer ein Anliegen, für diese Sache zu arbeiten. Und es war einmal eine andere Perspektive, jemanden wie sie zu begleiten.
Du hast ja jetzt nicht nur an diesem Abend getroffen. Wir haben hier noch ein paar Bilder. Du hast sie mehrmals getroffen, oder?
Genau, das war die Jungs, die da das Kokain verpackt hatten. Das war, als sie fertig waren. Dann haben sie nachher das Feuerwerk losgelassen, um den anderen Gangmitgliedern, den anderen Favelas zu sagen, dass die Ware fertig ist. Aber ich war auch bei ihr zu Hause. Ich war, das ist nicht bei ihr zu Hause, das ist im Rotlichtmilieu, da war ich auch mit ihr, weil sie auch sich quasi für die Prostituierten ab und zu so runde Tische macht, um ihre Rechte aufzuklären. Hier sieht man sie. Ich war mit ihr in Cracolandia, das ist quasi, wo die ganze, die offene Crack-Szene von Rio de Janeiro ist, wo sie hat eine NGO, wo sie immer wieder so Essen vorbeibringt. Ich habe sie mehrmals begleitet, genau.
Und wie ist sie so als Mensch?
Sie ist eine sehr faszinierende Person, weil sie ist einerseits sehr tough, schlagfertig. Sie bewegt sich in einer Macho-Welt. In diesen Typen will man keine Probleme haben, aber da ist sie nicht wirklich beeindruckt. Und sie hat diese ganz klare Seite, wenn sie eine Ansage macht. Und andererseits ist sie sehr lustig und ich fand sie vor allem auch sehr zugänglich. Also das hat man auch gemerkt, ob sie, egal wo sie unterwegs war, mit den Crack-Abhängigen oder mit den bewaffneten Jungs, sie war total nett zu allen, hat alle mit Handschlag begrüßt und hat ein paar lockere Sprüche fallen gelassen. Sie weiß, wie sich zu benehmen.
Jetzt kurz von Flavia weg. Du hast ja öfters in Gebieten oder in Gegenden recherchiert, wo man sagt, ey, also eigentlich sollte man da besser nicht hin, komplizierte Sicherheitslage und so. Wie bereitet man sich darauf vor? Was braucht man da, Kontakte oder was hast du da gemacht?
Genau, Vorbereitung ist eigentlich alles so gut wie möglich. In Rio zum Beispiel, in den Favelas, man muss auch sagen, es gibt über 700 und gewisse sind gefährlich, andere sind viel weniger gefährlich. Aber man muss eigentlich immer eine Kontaktperson haben, jemand, die da wohnt. Diese Slums, die werden auch alle kontrolliert durch eine Gang. Und da ist der Gangboss, das ist organisiert wie in einer kleinen Stadt und einer kleinen Gemeinde. Der regiert über das Ganze wie ein Bürgermeister. Und wenn der sein Okay gibt, dass eine Journalistin reinkommt, dann ist das eigentlich ziemlich problemlos, weil dann sind die Anwohner informiert und da geht man nicht große Risiken ein. In Venezuela war es so, dass die ganz genaue Zeiten mir immer gesagt haben, du musst rein zwischen 9 Uhr morgens und 13 Uhr musst du draußen sein. Und sonst ist es halt ganz klar, man muss Fahrer organisieren, weil man muss irgendwo reinfahren, wo jemand auf einen wartet und wieder mit einem zurückgeht oder teilweise nicht mit dem Auto hin, sondern besser mit dem Motorrad. Da sieht man einen nicht. Sind so kleinere Sachen.
Also Vorbereitung ist alles.
Lokaljournalisten, Vertrauenspersonen, Leute, die da wohnen, die bereit sind, mit einem zu erzählen, zu reden und die einem auch sagen, was man tun kann, was nicht. Ich habe auch eine Recherche mal abgebrochen in Mexiko, weil mir eine lokale Journalistin gesagt hat, dass das nicht ginge.
Jetzt in diesen Fällen, die du erwähnt hast, ist ja, ich sage jetzt mal, die Gefahr für die Journalisten sind Kriminelle, Gangs, Leute, denen du in die Quere kommen könntest. Ich möchte gerne nach Venezuela gehen, weil in der Zeit, als du in Lateinamerika warst, also ab 2018, war die Lage in Venezuela sehr gefährlich, aber auch für Journalisten unter anderem auch und überhaupt sehr, sehr spannend. Und du warst unter anderem in Punto Fijo, ganz im Norden des Landes. Und wir hören jetzt da einen Ausschnitt, bevor wir eintauchen.
Ernesto Marcano will reden. Er tut dies aus demselben Grund wie jene inzwischen 7,7 Millionen Venezolaner, die ihr Land verlassen haben. Verzweiflung. Wohl ist ihm dabei zunächst nicht. Doch er wolle erzählen, wie es wirklich sei, sagt er. Sein Auftritt erinnert an einen Geheimagentenfilm aus den 70er Jahren. Mit Sonnenbrille und einer weit ins Gesicht gezogenen schwarzen Mütze wartet er in einer dunklen Ecke der Hotellobby. Er ist nervös und hat eine Alkoholfahne. Der 42-Jährige will zur Raffinerie fahren, in der er seit 2003 als Ingenieur arbeitet. Das erleichtere es ihm, deren Mängel und Probleme zu erklären, meint er. Lenken will er selber, ein Fahrer könnte ihn verraten. Kaum sitzt der Mann mit dem graumelierten Bart in seinem Auto, schenkt er sich ein großes Glas Rum ein. Dafür hat er extra Eiswürfel mitgebracht. Er nimmt einen Schluck davon und fährt los in Richtung Raffinerie. Keine Sorge, am Steuer zu trinken ist hier kein Problem, sagt er und versucht, die angebrachten Bedenken auszuräumen. Polizisten gäbe es keine mehr. Wir könnten im Rückwärtsgang durch Punto Fijo fahren.
Offenbar setzt du dich gerne zu wildfremden Leuten ins Auto, auch unter gefährlichen Umständen. Wie kommt's?
Ja, das war nicht geplant. Ich hatte eigentlich mit dem ausgemacht, in der Hobby Lobby mal den zu treffen. Aber man muss tatsächlich sagen, in dem Moment ist es halt wie ein Arbeitsinstrument, weil, kurz um das einzuführen, diese Raffinerie Venezuela ist total vom Erdöl abhängig, also das ganze Land, die ohne Erdöl funktioniert ja da gar nichts mehr. Und diese Raffinerie war einst die größte der Welt Und die ist total heruntergekommen. Und sie steht halt symbolisch für diesen Abstieg von Venezuela, diesen wirtschaftlichen Abstieg. Und darum war es auch sehr wichtig, mal dahin zu fahren, um zu verstehen, was da genau passiert. Und ich bin keine Ingenieurin. Und wenn sich einer gut auskennt, hilft es mir natürlich, wenn wir in diese rund um diese Raffinerie fahren und er mir ganz genau erklären kann, was wie funktioniert und eben nicht mehr funktioniert. Und genau, das habe ich deswegen auch gemacht. Und er wusste das im Detail. Er war ein Kritiker des Regimes. Darum hat er auch sich bereit erklärt, das zu erzählen. Weil da war sehr viel, genau wie ich gesagt habe, geschrieben habe im Artikel, einfach totale Frustration.
Aber hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt, Ernesto war nicht sein richtiger Name, ne? Wenn du jetzt sagst, Regimekritiker interviewen.
Genau, ich habe ihn, ja, er hieß anders, genau.
Genau. Und dieser Ausflug nach Punto Fijo, eben, wir sehen hier auch von Weitem die Raffinerie. Wart ihr da drin?
Ja, der wollte mir dann irgendwie beweisen, dass wirklich gar nichts mehr funktioniert. Und deshalb ist er, um einen Ausweis zu zeigen, sind wir tatsächlich mit dem Auto bis zum Eingang gefahren, weil es einfach keine Sicherheitskräfte mehr gab und uns keiner fragte, was wir da machen. Wir waren dann ein paar Sekunden vor der Tür, sind wir wieder abgefahren. Aber das war halt für ihn so wie zum Zeigen, es läuft hier gar nichts mehr. Oder der Staat hat überhaupt nichts mehr unter Kontrolle. Und man sah halt dann auch, als man in Punto Fijo unterwegs war, wie diese Stadt, die einst sehr, sehr reich war, weil halt das Erdöl sprudelte, einfach alles total heruntergekommen ist. Und wie gesagt, das war für mich darum auch diese Reportage sehr symbolisch. Man sieht hier keine Kehrichtsabfuhr mehr. Kein fließend Wasser mehr gab es. Das ist ein Camion, der vorbeikommt mit Wasser, wo die Leute hingehen und dann in Kanister füllen, um sich zu Hause zu waschen und zu kochen. Die Straßenlampen funktionierten nachts nicht mehr, weil die Kupferkabel geklaut wurden, um die weiterzuverkaufen, weil die Leute so arm sind. Und immer wieder, überall, man musste da von Caracas dahin fahren, das waren etwa 7 Autostunden, waren die Straßen gesperrt. Und die Straßen sind gesperrt, weil immer überall irgendwie welche Dörfer sind und die Leute sind frustriert, haben kein Strom mehr oder kein Wasser mehr und wollen, dass irgendjemand irgendetwas tut und sperren dann die Straße. Als wir zurückgefahren sind von Punto Fijo nach Caracas, ist genau das passiert. Die haben die eine Straße gesperrt, wir haben stundenlang bei 40 Grad Hitze gewartet. Ich bin dann auch ausgestiegen, habe mit denen angefangen zu diskutieren, nicht nur ich, sondern ganz viele andere, die weiterfahren wollten. Und die haben dann halt erzählt, dass sie halt seit Wochen ohne Strom sind und dass sie das nicht mehr akzeptieren würden und wir das verstehen müssten. Und es hat da auch keiner irgendwie sich groß beschwert, weil alle Verständnis hatten halt, dass man in solchen Umständen, wie will man in solchen Umständen leben? Also.
Gute Frage, wie möchte man oder wie kann man in solchen Umständen leben? Ich möchte noch einen Moment in Venezuela bleiben, weil eine Geschichte, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist von dir, ist, dass du dich einmal als Ärztin verkleidet hast, um aus einem Krankenhaus in Caracas zu berichten. Kannst du, natürlich gibt es da keine Fotos von, weil das eine Inkognito-Aktion war. Erzähl mal, wie es dazu kam.
Ja, das war nicht gedacht, dass ich mich da verkleiden würde. Am Anfang der Idee stand ein total kaputtes, marodes Gesundheitssystem. Und ich wollte mir ein Bild davon machen. Das war die Idee. Darüber möchte ich schreiben und habe über Kontakte, die ich hatte, entschieden, in ein Kinderspital zu fahren, weil ich einen Kontakt hatte von einem Kinderarzt. Die Kindersterblichkeit extrem hoch in Venezuela und das waren ganze Zusammenhänge eben aufgrund dieser extremen Wirtschaftskrise, die halt damals auch war. Und dieser Arzt erklärte sich bereit, mich durchs Spital zu führen. Aber wir haben keine Details irgendwie uns abgesprochen. Ich habe ihm gesagt, ob das denn kein Problem sei für ihn, weil, wie gesagt, das ist natürlich nicht im Interesse des Regimes gewesen, dass eine Journalistin sieht, in was für Zuständen die da arbeiten. Und als ich dann beim Spital ankam, hat er mich angerufen und gesagt, du läufst jetzt rein, du tust so, als ob du jemanden besuchen würdest. Und wenn du drin bist, unter der Treppe da und da warte ich auf dich. Und dann hat er mir mit einem Kittel gewartet und das war dann sein Plan und ich habe dann den Kittel übergeschmissen und so konnte ich mir ein Bild dieses Spitals machen.
Man muss dazu sagen, du sprichst fließend Spanisch, dass das dann wahrscheinlich ein bisschen weniger auffiel. So.
Ja, ich bin einfach nachgelaufen und habe die Assistenzärztin gespielt, die abgenickt hat. Aber es war wirklich, was ich da gesehen habe, war unfassbar. Es war so viel, es war eine totale Unterbelegung. Die haben normalerweise 450 Betten und zwar knapp 100 Betten belegt, weil alles kaputt war, dreckig war, Onkologie geschlossen, Kardiologie geschlossen. 80% der ganzen quasi Maschinen, um irgendwelche Diagnosen zu machen, funktionierten nicht mehr, also keine Röntgenmaschine. Keine Klimaanlage mehr, wenn man operiert, müssen Sie sich mal vorstellen. Viele Kinder sind auch gestorben an Operationen, die sie sonst irgendwo überleben würden, weil es einfach zu heiß war. Der Mann hatte mir erzählt, es gibt keinen Mundschutz, es gibt kein Betadin und es gibt keine Handschuhe mehr zum Operieren. Und ja, habe ich dann halt tatsächlich auch alles gesehen. Er wusste auch genau, in welchem Zimmer welche Familien sind und mit welchen ich sprechen konnte. Hat mich dann allein gelassen, weil er wusste, dass die halt regimekritisch waren und mir dann erzählt hatten, was sie für eine Ochsentour machten, weil es gab keine Medikamente mehr. Und die musste man sich dann auf dem Schwarzmarkt für sehr viel Geld holen. Und das war eigentlich jeden Tag für die. Erneut mussten die das machen.
Dieser Arzt, der ist ja ein mega großes Risiko eingegangen, dass er dich da reingenommen hat. Er hätte ja jederzeit auch auffliegen können. Was war das für ein Typ und was glaubst du, also warum hat er das gemacht?
Also er war total nervös, auch unterwegs auf den Gängen, als ein Arzt länger mit uns geredet hat, sofort, als sind wir abmarschiert und dann hat er leise zu mir gesagt, wir gehen jetzt einen Stock rauf, wir setzen uns hier hin, wir warten. Vielleicht kommt er uns nach, vielleicht ist ein Spion, weil man muss wissen, dass das Regime Ärzte bezahlt, die spionieren, damit genau solche Informationen nicht rausgehen. Wie gesagt, das war alles ein bisschen ungemütlich, ehrlich gesagt. Wir sind dann aber zum Schluss in sein Büro gegangen und dann hat er die Tür geschlossen und ist in Tränen ausgebrochen und hat mir gesagt, das ist, so weit ist mein Land gekommen, ich muss eine ausländische Journalistin als Ärztin verkleiden, um ihr zu erzählen, wie hier alles kaputt ist. Darum, die meisten Ärzte sind auch ins Exil gegangen, muss man sagen, sind geflohen, weil das sind sehr gut ausgebildete Ärzte, aber die verdienen ja da nichts mehr und funktioniert nichts mehr. Und er meinte auch, er hätte kleine Kinder, die im Alter sind, wie ganz viele seiner kleinen Patienten. Und er bete jeden Tag, dass keines von denen irgendeine Krankheit aufschnappt, weil es sehr schwierig ist, die dann zu retten.
Ja, also eigentlich eine sehr mutige Tat, die er da vollbracht hat. Wir haben jetzt über die Informationsgewinnung gesprochen. Mir ist auch noch in Erinnerung geblieben, wie du erzählt hast mir am Telefon, aber auch darüber geschrieben hast, wie kompliziert der Alltag in Venezuela, man muss sagen, damals vor allem war, 2018, 2019, ein Land mit Hyperinflation, in dem es schon zur Großaufgabe werden kann, sich eine Flasche Wasser zu kaufen. Wir hören einen Ausschnitt aus diesem Text.
Wer wie ich kein venezolanisches Bankkonto besitzt, muss Beziehungen haben. Der Freund einer Freundin eines Freundes, also über drei Ecken, leiht mir seine Debitkarte. Gesehen habe ich ihn nie. Ich heiße künftig Ricardo Perez, laufe mit dessen kopierter Identitätskarte herum und bin auch im Besitz seines PIN-Codes. Warum ich mit einer Karte zahle, die auf einen Männernamen lautet, werde ich nie gefragt. Alle wissen, wie es läuft. Damit Geld auf das Konto kommt, verkaufe ich auf dem Schwarzmarkt stückchenweise Dollarnoten, die ich mitgebracht habe. Ein Bekannter von einem Bekannten kennt jeweils jemanden, der 50 oder 20 Dollar benötigt. Sobald der Kontakt steht, geht das Feilschen los. Über WhatsApp einigen wir uns auf einen Kurs, der an jeden des Schwarzmarkts angelehnt ist, welcher den Alltag bestimmt. Der Unbekannte überweist die Bolivares auf mein ausgeliehenes Bankkonto. Die Dollar übergebe ich ihm bei einem Blind Date später, irgendwo in der Stadt. Diese surreale Situation kreiert Nähe. Ich vertraue meinem Käufer, dass er mir die Bolivares überweist. Er vertraut mir, dass ich ihm die Dollars dafür im Nachhinein gebe. So geht das im Alltag mit vielem. Vielleicht ist informelles, teilweise fast blindes Vertrauen das Einzige, was übrig bleibt in einem Land, in dem das Vertrauen in die Währung genauso tot ist wie jenes in die Institutionen.
Ja, erzähl ein bisschen mehr von dem Alltag mit Hyperinflation. Du hattest dann ja Geld, aber das war noch nicht alles.
Nein, das ist, ja, wie gesagt, sehr, sehr kompliziert. Man muss sagen, damals 2018 war die 65.000% Hyperinflation. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeuten soll. Das ist so absurd, dass die Metro kostenlos ist, weil das Papier und der Druck des Papiers teuer sind als der Wert der Fahrt. Das heißt, ich bin eine Raucherin. Jeden Tag war das Zigarettenpacken ein bisschen teurer. Wenn Leute geschmiert wurden, konnten die nicht mit Geld geschmiert werden, weil es ja gar keinen Wert mehr hatte. Also man macht Banküberweisungen oder man kauft ein Kilo Mehl.
Hast du Leute geschmiert?
Ich nicht, aber man hat mir das erzählt.
Das war so.
Aber ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich im Hotel war und ich unbedingt im super Schreibstress war. Und ich zum Kiosk runterging, um mir eine Coca-Cola-Büchse zu kaufen. Und die Frau, es war Sonntag, und die Frau sich geweigert hat, mir diese Coca-Cola-Büchse zu verkaufen, weil halt sie keine Ahnung hatte, wie die Inflation übers Wochenende angestiegen war. Und sie mir dann gesagt hat, sie wolle das Risiko nicht auf sich nehmen und mit ihrem Chef Probleme zu haben. Das heißt, die Coca-Cola-Büchse könne ich dann morgen kaufen kommen. Mhm. Ja, wie gesagt, also es ist total kompliziert, bis man das mal alles versteht.
Ja, und sag noch was zu diesen Bildern. Also wir sehen, hier liegt Geld im Tisch.
Genau, das sind Bilder, die ich mit meinem Handy gemacht hatte. Ja, man sieht halt diese Bolivares, die waren einfach nichts mehr wert. Ich glaube, in 2018, 19 wurden 14 Mal die Nullen gestrichen. Und dann sah man eben überall Geld auf der Straße. Ich habe es immer wieder als Akt der Resistenz verstanden, dass ich manchmal irgendwo durchfuhr, wo richtig so Geld verbrannt wurde. Wie so Zelebrierung, so quasi, so sind wir jetzt dran. Und dann gibt's andere, die haben dann kreativ Taschen aus Geldnoten zum Beispiel gemacht. Wie dieser Mann, der die verkauft hatte auf der Straße. Darum hatte ich die fotografiert.
Du hast gesagt eben 2018, 2019. Man muss dazu sagen, heute ist die Situation nicht mehr ganz so krass.
Genau.
Das ist richtig. Die Inflation ist immer noch hoch, aber nicht mehr bei 300%.
Ja, um die 300% bis Ende, ja.
Genau. Aber auf jeden Fall, das Beispiel ist mir sehr geblieben oder diese Erzählung, weil es zeigt, ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied zwischen unseren beiden Posten, wie wir das nennen. Ich glaube, als Lateinamerika-Korrespondentin muss man auch eine sehr gute Logistikerin sein. Oder eben, es ist dann nicht nur, wie komme ich an die Infos, wie kann ich gute Interviews machen, wie bringe ich den Text rechtzeitig nach Zürich, wenn man kein Internet hat oder so, sondern man muss halt eben dann auch Dinge im Alltag können sehr, sehr kompliziert sein. Ich denke, selbst wenn mal ein Zug ausgefallen ist in Frankreich, sowas. Internet hatte ich immer, die Inflation war nicht ganz so hoch. Ja, ich denke, das ist ein sehr großer Unterschied zwischen unseren beiden Posten.
Ja, auf jeden Fall. Man muss aber auch sagen, ich erzähle jetzt hier auch ein paar Räubergeschichten. Es ist ja nicht alles nur so, wenn ich in Rio gehe, ich lebe in Rio und da funktioniert sehr vieles gut, sehr vielen Orten funktioniert sehr vieles gut. Es ist halt einfach, gewisse Länder sind kompliziert oder gewisse Situationen, aber wie gesagt, das ist ja auch nicht alles so. Es ist ja.
Und wir beide haben natürlich auch viel, ich sage jetzt mal, was wir so institutionelle Politik nennen. Wir haben über Wahlen geschrieben, wir haben Wahlkämpfe beschrieben aus nah und fern. Aber ich denke auch ein bisschen mit einem anderen Fokus, das kann man glaube ich schon sagen. Oder hast du mal über Kommunalwahlen geschrieben?
Nein, Kommunalwahlen aus Paraguay interessiert glaube ich wirklich niemanden in der Schweiz. Aber ich kann mich erinnern, wie du über Kommunalwahlen, und ich weiß noch, wie du mich sogar angerufen hast und mir gesagt, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Das langweilt alle. Und dann hast du dich aber entschieden zu einem Text, der mir sehr geblieben ist, weil ich ihn so großartig fand, weil du nahmst diese Kommunalwahlen zum Anlass, um über Paris zu schreiben.
Paris kann nicht einfach Stadt sein. Paris hat immer ein Etikett. Ein Fest fürs Leben, heißt es bei Hemingway. Ein Inferno war sie bisweilen für Honoré de Balzac. Etwas profaner ist Paris, die Stadt der Liebe, der Mode oder des Lichts. Oder eine graue Smog-Metropole, in der jede siebte Laterne als Pissoir dient. Weil Hunderte, nein sogar Tausende über Paris geschrieben haben, misst sich die Stadt unweigerlich an ihren Geschichten, Idealen und auch an Klischees. Gleichgültig lässt sie einem nie. Wenn also in dieser Stadt ein Bürgermeister gewählt wird, sind Geschichten essentiell. Anne Hidalgo, Sozialistin und Amtsinhaberin, erzählt die schönste. Sie spricht von der Stadt der Viertelstunde, deren Bewohner alles, was sie zum Leben brauchen, innerhalb von 15 Minuten finden. Sie schwärmt davon, dass es immer weniger Autos, dafür immer mehr Velowege und mehr Platz für Fußgänger gibt und dass in der Stadt bald auch Igel und Frösche heimisch sein werden. Rashida Dati, ihre konservative Konkurrentin, hat diese friedliche Stadt noch nicht entdeckt. An der Seine halte sie streckenweise die Luft an, weil die Uferwege eine öffentliche Latrine seien, sagt sie. Sie sieht überall Anarchie und Chaos. Im Verkehr, auf dem Wohnungsmarkt, bei den Bauarbeiten. Ihr Paris hat schmutzige Straßen und Parks, in denen mit Drogen gedealt wird. Wenn sie von Tieren spricht, dann von den Ratten. Hunderttausende soll es in der Stadt geben. Fahrradfahrer warnt sie, auf sich Acht zu geben. Sonst könnten sie wegen der schlechten Verkehrsführung auf dem Friedhof landen.
Wer hat gewonnen? Hidalgo oder Dati?
Einmal mehr Hidalgo. Das ist jetzt auch schon ein Moment her. Das war 2020 und die Wahl und auch der Text, die Wahl war genau an dem Wochenende, bevor der Corona-Lockdown zum ersten Mal ausgerufen wurde. Und das Thema ging dann auch bei uns total unter, weil einfach alle natürlich auf diese Pandemie schauten und was jetzt da passiert. Man muss sagen, ich würde sagen, seither ist Paris tatsächlich sehr viel fahrradfreundlicher geworden. Ich habe jetzt noch keine Frösche entdeckt, muss ich sagen. Aber es gibt sehr viel mehr Velowege. Ich glaube, das hat sie durchgesetzt. Vielleicht lag es auch an der Pandemie, dass die Leute gemerkt haben, Fahrradfahren ist angenehmer, als in der vollgestopften Metro zu sitzen. Ja, auf jeden Fall sozialistisch immer noch.
Wenn du solche Kommunalwahlen abdeckst, ist es als Schweizer Journalistin einfach gewesen, an diese Politikerinnen, Politiker heranzukommen?
Grundsätzlich muss man sagen, das ist in Frankreich, obwohl es ein Nachbarland ist, sehr schwierig. Also jetzt in diesem konkreten Fall, ich war auf Wahlveranstaltungen von den, nicht nur von den beiden Kandidatinnen, einfach von den wichtigsten. Da erlebt man die natürlich live und jetzt bei Hidalgo konnte man sogar Fragen stellen. Aber dass man die jetzt zum Interview kriegt oder mal so eng begleiten kann, das kann man eigentlich vergessen. Ich weiß nicht, ob man sagen muss, vor allem als deutsch-schweizer Medium. Aber wahrscheinlich ist es richtig, wenn man sagt, als Schweizer Medium. Die Franzosen sind jetzt, also sie interessieren sich jetzt nicht sehr viel für die Schweiz. Und da kommen halt zum Beispiel die deutschen Medien dann zuerst oder die Angelsachsen oder so. Also auch Minister oder eben der Präsident sowieso nicht. Man kann es natürlich versuchen. Ich habe das zweimal versucht bei Ministern, die jetzt nicht so in der vordersten Charge dabei sind, aber das hat nicht geklappt. Man muss aber unterscheiden, und das war auch immer ein großer Spaß, muss ich sagen, wenn man aus Paris rausgeht aufs Land und einen Bürgermeister einer kleineren Gemeinde um ein Interview bittet, dann freuen die sich meistens sogar sehr. Und sie sind auch sehr gute Kontaktquellen. Also das war auch so für mich, wenn ich jetzt eigentlich sehr verschiedene Themen aus irgendeiner Region angehen wollte, habe ich immer mal geguckt, gibt's vielleicht jemanden im Conseil Municipal, also im Gemeinderat, der mit dem Thema vielleicht zu tun hat. Also so Lokalpolitiker, die haben sich immer sehr gefreut. Die haben dann auch gesagt, ah, die Schweiz und so. Also das war was ganz anderes und auch immer sehr, sehr praktisch, weil da kann man anderen sagen, ja, ich kenne den noch, warten Sie, ich rufe den noch an und so. Also auch vieles hat sich dann sehr spontan ergeben. Das war eine völlig andere Welt als in Paris.
Du warst ja auch viel im Land unterwegs und bist aus Paris rausgefahren. Ich weiß auch, dass dir das stets sehr wichtig war.
Ja, ich hatte mir am Anfang vorgenommen, dass ich einmal im Monat Paris verlasse und irgendeine Geschichte aus der Provinz, wie die Franzosen ja selbst sagen, mache. Ja, ich habe das nicht ganz eingehalten. Der Monat ist dann doch immer schnell um. Aber ja, es war mir immer sehr wichtig. Und ich denke, es ist auch wichtig, um Frankreich zu verstehen, auch zu verstehen, warum viele Franzosen einen Groll hegen gegenüber Paris, gegen den Leuten in Paris, gegenüber der Politik. Ich denke da jetzt gerade so an eine Geschichte, die habe ich relativ am Anfang gemacht, als es darum ging, dass in einer, ich sage jetzt mittelgroßen Stadt, so 20.000 Einwohner, eine Maternité geschlossen werden sollte. Und das war halt in Paris entschieden worden. Da hat man sich wahrscheinlich den Plan angeschaut. Okay, so viele Maternités gibt's im Land, das rentiert sich nicht, wir müssen sparen. Und da war diese Maternité in der Nähe von Châteauroux, war halt da dem Rotstift oder sollte dem Rotstift zum Opfer fallen. Und da gab es natürlich sehr große Demonstrationen. Und ja, wenn man dann hinfährt und hört, dass halt die Frauen jetzt schon, wenn sie in den Wehen liegen, zum Teil eine Stunde Auto fahren müssen, bis sie in diesem Krankenhaus sind. Und dann wollen sie dieses Krankenhaus jetzt oder diese Geburtsabteilung jetzt auch noch schließen. Dann versteht man besser, warum man da nicht argumentieren kann, ja, es rentiert sich eben nicht. Aber es ging natürlich nicht immer nur um Politik, muss ich auch sagen. Es ist ja auch schön, dass man als Korrespondentin, als Korrespondent den Lesern ein Land auch in seinen Eigenarten näher bringen darf. Ich war mal mit Muschelfischern unterwegs. Man sagt ja eben, das Essen ist in Frankreich sehr wichtig. Ich würde das unterschreiben. Und als ich gesehen habe, mit welcher Hingabe diese Muschelfischer, die haben die Jakobsmuscheln von Hand gepflückt. Das ist natürlich selten, aber das war ein junges Ehepaar, das sich das als Ziel gesetzt hatte. Und die konnten dann auch erklären, warum das viel besser ist, auch für den Geschmack der Muschel und so. Und die haben das dann auch in Paris in so Feinkostläden verkauft. Und ich habe gerade neulich geguckt, also die gibt's auch immer noch, das ist ein Markt. Und ich fand das ein sehr gutes Beispiel auch, einfach zu sehen, wie die Leute mit der Natur verbunden sind und warum dann halt das auch so zelebriert wird, dieses gute Essen aus dem eigenen Land und wo es herkommt sozusagen.
Jetzt warst du fast zum Ende deiner Korrespondentenzeit in Paris im Juni sehr, sehr, sehr weit draußen von Paris. Du warst nämlich auf Mayotte, einer französischen Insel im Indischen Ozean.
Ismail Mshindra hat die Nacht durchgefeiert. Nun muss er schnellstens seine Hunde füttern. Es ist Sonntagvormittag und bereits sengend heiß. Die Tiere erwarten ihn schon, als er den Schotterweg entlang zu seinem Haus geht. Sie bellen, bevor er das Tor des Wellblechzauns zur Seite schiebt. Dahinter eröffnet sich der freie Blick auf den Indischen Ozean. Mshindra kam nicht weit von hier zur Welt, vor 38 Jahren. Aber mehr als die Hälfte seines Lebens hat er im europäischen Teil Frankreichs verbracht. Wer auf Mayotte die Möglichkeit dazu hat, schickt seine Kinder spätestens für die weiterführende Bildung dorthin. In Besançon hat er eine Ausbildung zum Gipser gemacht. Er gründete eine Familie und eine Firma. Doch so richtig angekommen ist er nie. Vor 2 Jahren ist er zurück nach Kungu gekommen. Seither lebt er nach den Regeln, die er von früher kannte. Er baute sich an einem der schönsten Flecken des Orts eine primitive Wellblechhütte. Sie hat weder Strom noch fließend Wasser, aber eine Glastür, einen Frischwassertank und eine Veranda mit einem Holztisch. Mshindra gehört zwar das Haus, aber nicht das Grundstück, auf dem es steht. Er hat es besetzt. Er fand den Platz auf dem Hügel, terrassierte ihn und begann zu bauen. So machen das viele hier, seit Jahrzehnten. Mshindra weiß, jeder Tag hier ist ein geschenkter Tag. Denn die französische Regierung will den Slum beseitigen, an dessen Rand sein Haus steht. Der 38-Jährige hat viel in seine Bleibe investiert, aber dennoch ist er bereit, sein Schicksal zu akzeptieren. Denn er findet, wenn Mayotte sich entwickeln soll, muss der Staat auf der Insel präsenter werden und das Recht durchsetzen.
Erzähl uns von Ismail.
Wir sehen ihn hier im Bild und wir sehen auch eben auf der Karte, wo Frankreich, wo Europa ist und wo Mayotte ist, das sind genau 8000 Kilometer, sagt man, von Paris entfernt. Ismail kennt Frankreich, kennt den europäischen Teil Frankreichs und er hat sich entschieden, wieder zurückzukehren nach Mayotte. Und er lebt hier ein ganz anderes Leben natürlich als in Besançon. Kannst vielleicht mal, wir haben noch ein paar Bilder von seinem Haus, wie ich das beschrieben habe, seinen Hunden. Er lebt hier mit seinen Hunden. Die Familie ist in Europa geblieben und hier sein Haus, das ich beschrieben habe, es gibt Ihnen einen Eindruck, das ist jetzt, ich sage jetzt, ein besseres Haus von diesen Slums, die es auf Mayotte sehr viele gibt. Es gibt auch natürlich normale Siedlungen, aber man sagt auch, Mayotte ist das größte Slum von Europa, weil Mayotte Europa ist. Und ja, Ismail ist Franzose, er ist auf Mayotte geboren, ist Maoré, wie man sagt, und er würde sich sehr wünschen, dass sein Leben auf Mayotte, wo er sich halt heimisch fühlt, anders wäre, nämlich so, wie er es in Europa erlebt hat.
Mayotte ist französisch, also muss man sich das vorstellen, so richtig 100% französisch?
Ja, Mayotte ist eines dieser 12 Überseegebiete, die Frankreich heute noch hat. Das ist eben ein Relikt eigentlich aus der Kolonialzeit. Und Mayotte ist ein Departement, das heißt, es hat eigentlich so quasi die höchste Integrationsstufe dieser Überseegebiete. Und auf dem Papier heißt das eigentlich auch, dass die Menschen, die da leben, also den französischen Pass haben, dieselben Rechte und Pflichten haben wie die Franzosen in Europa. Nun eben, ich sagte auf dem Papier, Sie können sich ein bisschen vorstellen, das größte Slum in Europa, es schneidet bei ganz vielen Indikatoren sehr, sehr schlecht ab. Es geht auch so weit, dass in Frankreich zum Teil, Sie können Statistiken finden des Nationalen Statistikamts, da steht dann obendrauf zum Beispiel Arbeitslosigkeit, France or Mayotte. Also man spart dann die anderen Überseegebiete, nimmt man meistens rein, aber Mayotte nimmt man raus, weil das würde das wahrscheinlich halt massiv nach unten ziehen. Und als ich jetzt da war, ich habe es erwähnt, es gibt sehr große Armut, es gibt große Arbeitslosigkeit. Als ich jetzt da war, und das hat sich zugespitzt noch, einen sehr großen Wassermangel. Also ich glaube, inzwischen an 5 Tagen kommt kein Wasser aus dem Hahn. Also die Leute müssen, ja, ich weiß, wie wir gesehen haben in Venezuela mit so Zisternenwagen oder aber es werden Flaschen verteilt. Und ja, wenn man sich so vor Augen führt, dass das ja eigentlich ein Teil Europas sein soll, dann ja, stellen sich schon so Fragen. Und ich bin da auch hingereist, weil ich auch mal sehen wollte, was ist das eigentlich so, ein Département d'Outre-mer? Wie viel Frankreich steckt da eigentlich drin?
Und wie viel Frankreich steckt denn da drin?
Gute Frage. Man merkt, dass man in Frankreich ist, man bezahlt mit dem Euro. Man muss den Pass zeigen, weil es ist Europa, aber gehört nicht zum Schengen-Raum. Das war interessant. Das haben sie auch ganz bewusst gemacht, weil sie eine sehr große Einwanderung haben von dem afrikanischen Kontinent, aber auch von den Komoren. Das sind die Inseln, die nördlich von Mayotte liegen. Und ja, ich war ein Jahr nach den Präsidentschaftswahlen da und da hingen immer noch Wahlplakate rum. Man sah dann Marine Le Pen vor allem und ja, auch Plakate von Emmanuel Macron. Ja, Le Pen hätte zum Beispiel, wenn Mayotte nur das Ergebnis in Mayotte gezählt hätte, wäre Marine Le Pen heute Präsidentin. Also sie hat da einen sehr starken Zuspruch. Zu erwähnen ist vielleicht auch noch die Schule, genau. Es gibt viele Schulen, die auch sehr überfüllt sind. Und da merkt man auch, wenn man ich hatte per Zufall einen Lehrer kennengelernt, der erzählt hat, dass eigentlich die Schule und auch das System wirklich sehr französisch ist. Die Kinder müssen ab 3 Jahren zur Schule, also gibt eine Schulpflicht. Und das ist in dem Fall oft auch gut, weil die Kinder dann eine Tagesstruktur kriegen, Französisch lernen. Zu Hause reden sie sehr oft noch, also reden sie nicht noch, sie reden Maoré, also die Lokalsprache. Jetzt kommt aber das Aber. Es ist, man merkt halt, und deshalb habe ich auch Ismael ausgewählt, um über Mayotte zu schreiben, man merkt halt so diese Zerrissenheit, auch der Franzosen, die da leben. Es gibt sehr viele ausländische Staatsbürger, fast 50%, aber eben die Franzosen, die da leben, sind halt so zerrissen. Sie fordern zwar, dass sie es gerne besser oder mehr so hätten, wie es in Frankreich, in Europa ist, aber natürlich halten sie nicht ganz, das sagen sie selten, aber wenn sie dann aus ihrem Leben erzählen, eben, sie halten an den Traditionen fest oder an den Lebensweisen, die sie halt vorhin hatten. Und das heißt eben, dass sie Häuser einfach irgendwo bauen, dass das Landrecht, Besitzrecht sehr schwierig durchzusetzen ist und so weiter. Und ja, man muss dazu sagen, Frankreich hat, Mayotte gehört zu Frankreich eigentlich seit, ich glaube, ja, dem 19. Jahrhundert. Warfen Sie mich auf die Jahreszahl. Ich habe das aufgeschrieben. Und hat sich aber, das ist auch ein sehr spannendes Detail, hat sich, als die Maoré über die Unabhängigkeit abstimmen konnten, das war 1974, hat sich explizit dafür entschieden, französisch zu bleiben. Und das zieht sich bis heute durch, dieser Anspruch, also dass es ein Département ist heute, ist auf Wunsch der Maoré geschehen. Die haben so stark Druck gemacht, das war damals zu Sarkozys Zeiten, glaube ich, dass Sarkozy irgendwann gesagt hat, okay, ihr werdet jetzt zum Département und ihr kriegt quasi noch mehr Rechte und noch mehr Integration. Ja,
also, hat dir diese Reise geholfen, Frankreich besser zu verstehen?
Es hat mir vor allem geholfen zu verstehen, warum Frankreich auch heute noch so dieses Selbstverständnis einer Weltmacht hat. Also ich meine, das ist wirklich nicht ironisch. Ich finde das auch, man sieht das ja auch, wenn im Pazifik irgendwie es zu Scharmützeln kommt, dann liest man wieder, ja, Frankreich hat dort auch noch ein Schiff hingesandt und so. Dieser Blick auf die Welt, der französische Blick auf die Welt ist auch heute noch sehr stark geprägt durch das einstige große Kolonialreich, das sie hatten. Und es ist ja in diesem Sinne auch ein bisschen es ist gerechtfertigt. Sie haben Interessen in dieser Region und sie haben aber auch Pflichten. Und ich würde sagen, so wie ich das überblicken kann, besonders die Maoré fordern halt diese Pflichten jetzt ein. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, Frankreich kann sich da halt sicher in diesem Fall, die meisten anderen Überseegebiete, die fordern mehr Autonomie, die möchten mehr selbst bestimmen, die möchten weniger Frankreich. Aber Mayotte fand ich in diesem Fall, das ist mir auch erst bewusst geworden, als ich da war und mit ganz vielen Leuten gesprochen habe, Mayotte möchte französisch bleiben. Und ja, die tun dafür sehr viel, demonstrieren auch sehr viel.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Wir haben jetzt 60 Minuten lang über die Weiten des Französischen Reichs gesprochen, ein bisschen Südamerika, aber wir haben gar nicht über den Titel unserer Veranstaltung gesprochen, Gelbwesten und Guerilleros.
Ja, das passiert wahrscheinlich, wenn man den Titel setzt, bevor man den Artikel
ja,
schreibt.
Genau. Wir fanden, es war ein schmissiger Titel und wussten noch nicht, was wir erzählen wollten. Und dann merken wir am Schluss, dass wir gar nicht über unser Thema sprachen. Darum jetzt doch noch, Gelbwesten, du hast viel Zeit mit ihnen verbracht und über sie geschrieben.
Genau, wir haben noch ein Bild
hier.
Sie erinnern sich vielleicht auch noch, diese Szenen aus den Städten, nicht nur aus Paris.
Zur Abschlussfrage, gibt es denn die Gelbwesten noch in Paris, Frankreich?
Ich würde mal sagen, so wie wir das hier sehen, nein. Also das ist ja eigentlich ziemlich genau 5 Jahre her, als im Herbst wochenlang, jeden Samstag muss man sagen, demonstriert wurde, eben zum Teil auch wirklich, vor allem in Paris, aber auch in anderen größeren Städten kam es ja zu wahnsinnigen Krawallen, weil am Ursprung dieser Proteste war ja diese geplante Steuererhöhung auf Benzin und Treibstoff. Ja, diese Bewegung, die damals quasi so aus dem Nichts aufploppte und sich sehr, sehr lange hielt, die, muss man sagen, die ist heute eigentlich verschwunden. Man hat ab und zu noch Gelbwesten gesehen, zum Beispiel an diesen Anti-Vax-Corona-Gegner-Demonstrationen, waren aber in Frankreich sehr klein. Und heute, ich habe auch bei den Rentendemonstrationen jetzt diesen Frühjahr, gab es ein paar Leute, die hatten eine gelbe Weste auf. Aber die Bewegung an sich, die gibt es eigentlich nicht mehr. Was man aber sagen kann, sie haben doch ein paar Spuren hinterlassen in der französischen Politik. Das war ja eigentlich so der Ausdruck, auch das, was viele Beobachter aus dieser Bewegung gezogen haben, dass die Franzosen oder viele Franzosen einfach sich von der Politik missverstanden fühlen, dass sie finden, dass die Politiker eigentlich nicht Dinge machen, die ihnen das Leben verbessern, sondern halt eher erschweren. Und dass sie sich eigentlich mehr Mitsprache wünschen. Und Macron hat ja dann im Anschluss an diese Krawalle oder auch Proteste, es waren ja nicht nur Krawalle, hatte diese Grand Débat einberufen, wo eigentlich jeder, der wollte, konnte vorbeikommen und sagen, was er in gewissen Themenbereichen gerne anders hätte. Und davon ist jetzt auch geblieben, dass er für gewisse Themen, bisher waren es 2, Bürger per Los gezogen hat, 150 waren das, und sie eingeladen hat, über ein paar Wochen Themen oder Vorschläge für ein gewisses Politikthema auszuarbeiten. Das war natürlich vorgegeben vom Élysée. Das war einmal ein Kampf gegen den Klimawandel. Das sind aber schon auch eben Maßnahmen, die vielleicht dann viele Menschen eben treffen. Die Benzinsteuer war damals ja auch geplant, dass die quasi in die Entwicklung erneuerbarer Energien fließen sollte. Und das zweite Thema war jetzt gerade kürzlich die Liberalisierung oder mögliche Liberalisierung der Sterbehilfe. Und das ist schon ziemlich neu für Frankreich, dass es so Beteiligungsformen gibt. Gibt viel Kritik auch, dass es heißt, ja, am Ende wird es nicht umgesetzt. Ich sehe das trotzdem eher positiv, weil es etwas Neues ist. Und zumindest den Leuten, die da dabei waren, ich habe auch gehört, dass die sehr engagiert waren und auch immer gekommen sind, also dass sie das gut fanden. Das ist schon was Neues und denke ich, ist eine positive Entwicklung. Und jetzt ganz kürzlich, das ist gerade im Schweizer Kontext noch interessant, wird jetzt zumindest darüber diskutiert, ob vielleicht das Referendumsrecht gelockert wird, also dass eher das Referendum ergriffen werden kann, respektive das Initiativrecht im Schweizer Sprech auch vereinfacht wird. Also insofern würde ich sagen, die Bewegung gibt's nicht mehr. Ein paar Spuren der Gelbwesten kann man auch heute noch finden. Ja, Guerilleros. Inwiefern bist du Guerilleros begegnet oder Vielleicht haben sie sich auch geprägt.
Getroffen, ja, waren jetzt, ja klar, also Mexiko, Zapatisten haben politisch aber total unbedeutend mittlerweile. Die in Kolumbien sind natürlich Guerilleros immer ein großes Thema mit der ELN, die jetzt gerade wieder in Friedensverhandlungen ist. Die FARC war natürlich immer ein großes Thema, die FARC-Guerilla. Als ich aber schon Korrespondentin wurde, wurde der Friedensvertrag eigentlich war schon geschlossen zwischen der Regierung. Das heißt, ich habe FARCs getroffen in dieser Zeit, danach oder Leute, die versuchten auszusteigen, damals in Hochsicherheitsgefängnis oder auch aus, also wirklich Leute, die sich versucht haben zu integrieren. Aber es war wie nicht mehr so ein großes Thema, weil man halt diesen Versuch startete, dieses Land quasi zu befrieden. 2019 gab es dann einen Bruch von einem Teil der FARC, die wieder zu Waffen gegriffen haben und darum auch viele dieser Kämpfer wieder zurück in den Untergrund gegangen sind und heute unter abgeänderten Namen quasi immer noch als Guerilleros unterwegs sind. Also von dem her... ja, war immer mal wieder ein Thema, aber jetzt wahrscheinlich gerade in der Zeit, dass ich da war, jetzt nicht eines der wichtigsten Themen.
Okay. Ja, jetzt haben wir über eine Stunde Sie bombardiert mit Eindrücken, mit Erzählungen, Räubergeschichten, wie Nicole gesagt hat. Jetzt sind wir gespannt, ob Sie Fragen an uns haben. Wir freuen uns und hoffen, dass wir die auch gut beantworten können. Ich lese vor. Wie geht ihr mental mit der Fülle an tragischen Geschichten, zum Beispiel Terrorprozessen, Armut, Verzweiflung um? Was ist der Antrieb, darüber zu berichten? Möchtest du oder so?
Fangen wir mal.
Ja, ich habe ja eben von diesen Prozessen erzählt und ich muss auch sagen, dass ich auch ab und zu davon geträumt habe. Also das ist jetzt nicht so, dass mich das kalt ließ. Im Gegenteil, ich habe ja, du hast das erwähnt, das stimmt auch. Ich musste oft einfach dann zu Fuß nach Hause gehen. Ich muss aber auch sagen, dass es jetzt nicht, also ich sage jetzt mal von der Zeitung oder aus unserem Beruf her, so Techniken oder ein Angebot oder irgendwas gibt, wie man jetzt damit umgeht. Ich glaube, für mich war es immer wichtig, dass ich mit jemandem drüber sprechen konnte. Und das ist tatsächlich so, wir kennen uns lange und gut. Das warst auch oft du, weil es war auch gut, weil du in einem ganz anderen Kontext warst und ja, man, wenn jemand zuhört und eben vielleicht dann auch was anderes noch erzählt und sagt, ich kann das verstehen zum Beispiel, das hat mir immer sehr geholfen, muss ich sagen. Und halt, ich muss sagen, danke an meinen Mann, ich habe auch sehr viel zu Hause erzählt und er hat mir auch immer zugehört und fand das auch immer mehr oder weniger spannend, ich weiß es nicht. Und was der Antrieb ist, darüber zu berichten, das finde ich eigentlich eine sehr gute Frage. Was ist der Antrieb, darüber zu berichten? Man kann natürlich auch sagen, da ist ein bestimmter Voyeurismus dahinter, aber ich glaube jetzt in dem Fall der Prozesse, was für mich wirklich, ich glaube, eines der prägendsten Erlebnisse war, ich fand es auch einfach wahnsinnig wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, was damals passiert ist, dass das einfach Menschen, also das habe ich auch so empfunden, das war vielleicht auch deshalb, hat mich dieses Bataclan so mitgenommen, das waren alles Leute in meinem Alter. Und das ist ein Ort, wo ich auch war, dieses, man konnte das halt noch mehr mitfühlen und ich dachte so, ja, wir haben das alles vergessen, das war vor 6 Jahren, wir reden nicht mehr drüber, aber im Leben dieser Leute wird das nie mehr weggehen. Und ich fand das irgendwie wichtig, daran zu erinnern und auch den Aspekt des Prozesses, dass Frankreich da wirklich eine Art, ich habe das Traumatherapie genannt, ich habe das so empfunden, einen Weg sucht, wie man so etwas auch kollektiv als Gesellschaft verarbeiten kann. In diesem Fall fand ich es einfach sehr, sehr wichtig.
Ich find beides nicht so eine einfache Frage, wie ich damit umgegangen bin mental. Ich glaube, bei mir ist es schon auch so, also ich kann mich relativ gut distanzieren, irgendwie auch von diesen Sachen, auch wenn mich das natürlich immer wieder mitgenommen hat. Ich glaube aber auch, dass ich bei mir persönlich einen Prozess in mir habe, dass wenn ich das runterschreibe, ist es eine Art eine Befreiung. Ich habe jetzt das gerade überlegt, ich kann mich erinnern, als ich bei diesen ganz krassen Bränden war im Pantanal, das ist das größte Sumpfgebiet der Welt, das ist furchtbar. Und ich war da unterwegs mit einer Fotografin und dann sieht man ja eigentlich, man sieht ja eigentlich nichts. Man sieht ja die ganze Zeit nur so Wolken und halt Flammen und irgendwelche verletzten Tiere. Aber man sieht ja das Ausmaß nicht, weil man ist ja da mit dem Auto unterwegs. Und ich hatte nicht sehr, ich ging dann zurück direkt nach Rio und hatte dann irgendwie 2-3 Tage, um eine riesen Reportage aufzuschreiben, weil es halt aktuell am Brennen war. Und ich habe am ersten Tag fast keinen Satz runterschreiben können, weil ich irgendwie blockiert war und total verzweifelt, dass ich nicht dieses Ding aufs Blatt kriegte und wusste, bis morgen Abend muss ich es haben. Und am anderen Morgen bin ich um 5 Uhr aufgestanden und dann hat mir zufälligerweise die Fotografin, die mit mir unterwegs war, in dem Moment aufs Handy die Bilder geschickt, die sie von der Drohne aus gemacht hat. Und das waren halt so dieses Ausmaß dieser Zerstörung. Und ich lag im Bett und sah das und dann stand ich, aber jetzt muss ich das runterschreiben. Das ist so schlimm. Und ja, das war dann wie so, ja, ich glaube, das hilft mir irgendwie. Und ich glaube, das ist auch der Antrieb, gerade aus einem Gebiet zu berichten, das den Leuten nicht nahe steht oder die Leute sicher in der Schweiz weniger Bezug haben, gerade Lateinamerika, Frankreich, ist halt auch Leute da zu sein, wo andere halt nicht sind, da hinzuschauen. Ich habe es am Anfang auch mal gesagt, wo andere nicht hinschauen. Ich glaube, das ist vor allem auch das, ja.
Da bist du prädestiniert. Aber, ja.
Lies mal die Frage.
Ach so, ja, die Frage vorlesen, genau. Die Frage geht an beide. Könnt ihr euch an konkrete Situationen erinnern, in denen ihr euch in unmittelbarer Gefahr fühltet? Welche waren das? Also ich habe eine aus dem Sommer gerade. Unmittelbare Gefahr. Na doch, ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Ich war in Nanterre, das ist ein Vorort von Paris. Und das war eigentlich der Ursprungsort dieser Unruhen, die wir im Frühsommer gesehen haben. Und ich war an diesem Trauermarsch für diesen Jugendlichen, der von einem Polizisten bei einer Polizeikontrolle erschossen worden ist, dieser Nahel. Und nach diesem Umzug kam es zu Ausschreitungen. Und da flogen Steine und da kam Tränengas und so. Und ich wusste auch, es war irgendwie 16 Uhr und ich wusste, ich muss diesen Artikel für morgen schreiben. Und ich wollte eigentlich zur S-Bahn. Ich habe gesehen, es wird ungemütlich und das ist dann, da bin ich dann auch vorsichtig. Meistens bringt das dann auch jetzt für den Text nicht wahnsinnig viel. Und ich wollte zur S-Bahn und ich komme in diesen Bahnhof und der Bahnhof ist zu. Aus Sicherheitsgründen. Und ich bin dann wieder hoch und als ich da hochkam, stand ich halt mitten in diesen wirklich Steine schmeißenden, also die Polizei war da mit eben in Vollmontur und Jugendliche haben Steine geschmissen. Und ich habe dann gesehen, dass da ein Hotel ist und ich bin in dieses Hotel rein und ich kam dann da auch dann ein paar Stunden nicht mehr raus. Und das fand ich schon sehr unangenehm auch, weil gegenüber von diesem Hotel war eine Bank. Und diese Bank wurde in Brand gesetzt von den Randalierern. Und man wusste nie so genau, es war eigentlich eine total irgendwie auch absurde Situation, weil auch diese Hotelgäste, da war noch gleichzeitig ein Konzert. Wir standen an den Fensterscheiben und wir sahen, wie diese Krawalle von sich ging und wie dieses Haus brannte und obendrin waren Wohnungen. Es war wirklich dramatisch und gleichzeitig wusste man nie, greifen die jetzt noch dieses Hotel an? Und ich fand das, also ja, ich dachte mir dann auch, was mache ich jetzt hier und warum bin ich nicht früher los? Und ja, ich hatte auch tatsächlich so ein bisschen Angst, ja, wird dieses Hotel jetzt auch noch angegriffen und gleichzeitig, ich sollte ja diesen Text schreiben und so. Also es war alles sehr unangenehm, fand ich jetzt. Also es war jetzt auch eben für einen Posten wie Paris, ja, erlebt man nicht alle Tage.
Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern. Ich glaube, ich war nie wirklich in Gefahr in dieser Zeit, so wirklich. Es ist ja immer was ist wirklich Gefahr und was ist Gefahr.
Genau. Du hast es nicht gemerkt.
Nein, aber ich habe mich mal verfahren in Mexiko tatsächlich und dann wurde es dunkel und dann bin ich so auf alles bewaffnete Typen gestoßen, die an einer Gemeinde waren. Die wollten mir überhaupt nichts machen, weil die waren einfach irgendwie da Schmiere gestanden, weil die Probleme hatten mit dem Drogenkartell. Da fand ich schon nicht so wahnsinnig lustig. Aber jetzt irgendwie, dass die ja was gegen mich hätten, nein, eigentlich nicht.
Genau, aber also diese ganzen Demonstrationen auch bei den Gelbwesten, also ich finde es jetzt nicht besonders angenehm, wenn da Steine fliegen und Tränengas ist jetzt auch, finde ich jetzt, das ist jetzt nicht unmittelbare Gefahr, aber ich fand es wirklich, ja, ich fand es unangenehm und man weiß ja halt auch nicht, bei den Gelbwesten kam noch hinzu, das fand ich, auch Gefahr ist übertrieben, aber man wusste, dass die sehr medienkritisch sind und man wusste auch, dass Journalisten angegriffen worden waren, weil sie sagten, ja, ihr seid nur irgendwie Vertreter der Regierung und ihr stellt uns ganz schlimm dar und wir sind gar nicht so schlimm und so. Ja, da fand ich dann manchmal so Leute anzusprechen auch nicht so angenehm. Man muss aber sagen, man hatte da oft als ausländische Journalistin hatte man wie einen Bonus, weil da meinten, ja, also mit euch rede ich noch, mit den Franzosen rede ich nicht mehr. Aber so grundsätzlich wusste man halt auch nicht so recht, an wen man da gerät. Und ja, ich habe da wenig Erfahrung und ich fand das manchmal unangenehm.
Mir ist noch eine Situation aber das ist halt auch so gefühlte Gefahr. Ich war einmal in Venezuela, als diese ganzen großen Demonstrationen gegen das Regime waren und man durfte eigentlich als Journalist nicht rein, aber alle Journalisten sind ohne Visum reingegangen, weil sonst niemand hätte quasi nach Venezuela abdecken können, weil es ist halt passiert und alle haben den Flug genommen. Das heißt, man lügt dann halt am Flughafen an der Migration und ich habe natürlich auch gelogen und habe nicht gesagt, dass ich Journalistin bin.
Was hast du gesagt? Also Ferien macht man ja nicht gerade da.
Ich hab mir dann das natürlich schon zurechtgelegt, dass ich dann einfach was gesagt habe, dass es nicht wirklich gibt. Ich habe ihr gesagt, sie fragte mich, was ich hier mache und ich habe gesagt, ich bin im Urlaub, ich komme eine Freundin besuchen. Okay. Und dann sagte sie mir, was ich arbeite, da habe ich gesagt, soy documentarista und das heißt Dokumentiererin. Und ich dachte, wenn der Geheimdienst mich mal nimmt, sage ich, habe ich ja nicht gelogen, weil ich bin ja dann als Journalistin auch Dokumentiererin. Damit das Wort Journalismus halt nicht viel. Aber in dieser Zeit wurden halt dann tatsächlich sehr viele Auslandkorrespondenten festgenommen vom Geheimdienst und sind verschwunden für ein paar Tage. Es ist auch nichts passiert, die wurden dann einfach alle wieder ausgeflogen. Aber ich kann mich erinnern, wie der eine Abend der Typen von der CNN mich angerufen hat und mich gefragt hat, ob alles gut sei. Und dann wird dann schon so... Gibt's in so Chats, dass alle sagen, ja, die sind in den Hotels am Journalisten suchen und dann habe ich dann schon gedacht, ja, das ist nicht ganz so cool. Ich war ja auch nicht so auffällig, weil ich nur schreibe. Das ist meistens größere Gefahr für die Leute, die mit Kameras unterwegs sind und mit Mikrofon. Das ist ein großer Vorteil. Ich habe auch nie ein Aufnahmegerät dabei. Ich habe immer ein Handy dabei, einen Block und ich kann aufnehmen vom Handy, damit ich nicht tatsächlich, wenn ich rausgenommen werde, man weiß, was ich wirklich tue.
Mhm. Ja, das stimmt. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber den Kollegen von Radio und vor allem halt von Fernsehen, weil die halt sofort auffallen, wenn die ihre Kameras oder ihre Mikrofone hervornehmen und da kann man schon sehr viel diskreter unterwegs sein. Das ist ein Riesenvorteil tatsächlich.
Ja. Pandemie. Du hattest eine wahnsinnig gute Zeit in Frankreich in der Pandemie.
Wie ich erzählt habe, ich kannte jede Pflanze in unserem Viertel. Nein, ja, ich glaube, man verklärt das so ein bisschen. Jetzt zurückblicken oder ich verkläre es ein bisschen, aber die Umstände waren nicht so toll. Also ich kann mich auch erinnern, wie wir mit Familie und Freunden in der Schweiz Kontakt hatten und ihr durftet spazieren und stundenlang draußen sein und ich glaube euch zu fünf treffen oder so. Und genau, bei uns hieß es, zumindest am Anfang war das wirklich sehr strikt. Man durfte eine Stunde am Tag raus, man musste einen Schein ausfüllen, man durfte sich nur 1 Kilometer von seinem Haus entfernen und so. Ja, das war nicht so angenehm tatsächlich und es hat aber auch ein paar schöne und lustige Erlebnisse gegeben in der Zeit, was ich ganz toll fand. Man muss sich vorstellen, wir haben mitten in Paris gewohnt und Paris ist eine sehr laute Stadt. Also ich konnte zum Beispiel nicht mit offenem Fenster telefonieren, weil das war einfach zu laut. Aber in dieser Zeit, wo es ja praktisch keinen Verkehr gab, hat einer unserer, ich sage jetzt Nachbarn, aber das war eigentlich... In unserer Häuserzeile waren noch 2 Häuser, dann kam eine Kreuzung, die normalerweise sehr befahren ist und das war das Haus auf der anderen Seite und er hat jeden Abend ein Konzert gegeben von seinem Balkon und man konnte das bis zu uns hören und die Leute standen am Fenster und haben mitgesungen und das war einfach cool und der hat das wirklich durchgezogen. Ich habe noch ein paar Videos gefunden jetzt in der Vorbereitung. Am Anfang ist es noch dunkel und dann wird es Frühling und dann ist es plötzlich, also Frühling, es wird Frühsommer, es hat ja im März angefangen. Und dann immer abends um 8 wurde geklatscht für das Pflegepersonal und dann kam dieses Konzert. Und das, ja, das werde ich, glaube ich, nie vergessen, weil es auch so ein Kontrast war zu diesem Verkehrslärm, der ja in Paris fast überall omnipräsent ist. Die Berichterstattung, wie das beeinflusst hat, Journalisten konnten eigentlich in Frankreich immer reisen. Man musste einfach halt eine Bescheinigung haben und einen Journalisten ausreisen, dann durfte man das auch machen. Aber es war natürlich schon so, dass die meisten Leute einen auch gar nicht treffen wollten. Die meinten halt, ja, machen wir per Videoschalte, also wie das halt hier auch war. Insofern war es halt auch so ein bisschen langweiliger, sage ich. Aber auch hier der positive Aspekt, ich glaube, ich habe so meine letzten Hemmungen im Französisch tatsächlich während dieser Pandemie abgelegt, weil ich einfach so viel telefonieren musste. Und ich hatte das so gehasst, am Telefon Französisch zu reden, weil man kann nicht gestikulieren und man kann nicht irgendwie zeigen, was man jetzt sucht und so. Und ich glaube, da habe ich meine letzten Hemmungen im Französisch abgelegt. Also insofern, ja, auch was Positives kann man finden.
Ja, bei mir die Berichterstattung war natürlich ganz anders, weil ich bin vorhin eigentlich die ganze Zeit rumgereist, weil ich ja so viele Länder hatte. Mhm. Und dann konnte ich gar nicht mehr rumreisen. Also ich war dann eigentlich stuck in Brazil. Habe ich auch mein brasilianisches Portugiesisch sehr, sehr stark nochmal verbessert. Und es war ein bisschen speziell in dieser Zeit, weil Brasilien war sehr stark, also hat die Pandemie sehr stark getroffen mit sehr, sehr vielen Toten. Wie Jair Bolsonaro als Präsident damals hat er diese Grippe sehr klein gesprochen.
Und du sagst auch schon.
Ja, eben, ja. Ja, er sagt, es ist ein Grippchen gewesen. Und das war dann föderal irgendwie so organisiert, dass der Bürgermeister und der Gouverneur von Rio de Janeiro, die hatten dann aber schon ein paar Regeln gemacht. Also ich kann mich erinnern, wie haben alle Leute gesagt, noch nie gesehen, die Strände Copacabana, Ipanema gesperrt waren und beim schönsten Sommerwetter kein Mensch an den Strand gehen durfte. Das wurde am Anfang auch noch wirklich respektiert, aber das hielt dann auch nicht mehr so lange. Dann gab's die neue Regel war dann, wenn du am Strand dich bewegst, dann darfst du am Strand sein. Und dann gingen einfach alle an den Strand und wenn irgendwelche Polizisten kamen, machten alle einen Hampelmann oder gingen ins Wasser und machten einen krassen Schwimmding. Das war wirklich mega lustig, weil einfach alle das gemacht haben. Ich kann mich auch einmal erinnern, als ich rausgefahren bin mit Freunden an den Strand auswärts, es war wirklich so, niemand darf schwimmen, aber es war halt so, wir waren ein paar Leute und überall Leute waren halt einfach am Strand am Liegen, war so ein kleiner Strand außerhalb der Stadt. Und dann kommt der Polizist, da haben wir alle gedacht, jetzt räumt er den Strand. Und dann sagt er so, könnt ihr kurz eure Sachen wegnehmen? Ich mache jetzt ein Foto für meinen Boss, dann zeige ich ihm, wie der Strand leer ist, dann könnt ihr wieder hinsitzen. Jeitinho brasileiro, großartig. Aber ja, ich meine, grundsätzlich war es natürlich so, das Gesundheitssystem war in Brasilien total überlastet. Also Manaus hat Schlagzeilen gemacht, ganz groß. Keinen Sauerstoff mehr, viele Leute sind zu Hause gestorben, die Leiche haben sich getürmt. Das war ja sehr, sehr furchtbar. Einer meiner besten Freunde hat in dieser Intensivstation gearbeitet, in der Covid-Intensivstation in Rio und der kam aus Manaus. Und mit ihm habe ich viel geredet und das war wirklich, also es war furchtbar, diese Zeit für diese Ärzte. Mhm. Natürlich wie überall auf der Welt, aber da ist es wirklich dann auch eine Zeit lang zusammengebrochen. In Rio ist es nie zusammengebrochen, muss man sagen.
Mhm. Okay. Mhm. Ja, ich hätte oder wir hätten wahrscheinlich viel öfter in die Schweiz kommen können, weil genau, es wird auch in der NZZ erzählt, Paris ist eigentlich so der nächste Posten neben Frankfurt, 4 Stunden mit dem Zug. Frankfurt auch 4 Stunden mit dem Zug. In Frankfurt haben wir auch noch einen Kollegen. Ja, wir waren nicht so viel hier. Also natürlich die Pandemie da sowieso nicht, aber ich würde sagen, wir waren so 2-3 Mal im Jahr vielleicht. Am Anfang ein bisschen mehr, aber dann kam die Pandemie, dann hatten wir ein kleines Kind, dann reist man auch nicht mehr so viel. Ja, so 2-3 Mal im Jahr, würde ich sagen. Und ist die Schweiz noch ein Zuhause oder das Zuhause? Ganz schwierige Frage. Wir sind ja jetzt gerade zurückgekommen und ich dachte eigentlich so erst so, ja, jetzt gehen wir wieder nach Zürich, sogar in dieselbe Wohnung, das ist alles wie vorher und so, aber es hat doch so eine Weile gebraucht, weil man, ja, also, weiß nicht, ich bin ein gewisser Routinemensch und man hat so seine Sachen, die man macht und die gehören einfach zum Alltag und das tut auch gut, wenn die immer wieder kommen. Und da haben wir schon so ein paar Sachen gefehlt, obwohl ich hier in Zürich ja alles kannte, das Quartier kannte und so. Ja, ich glaube, es ist schon das Zuhause, aber ich glaube, auch an das Zuhause muss man sich so nach ein paar Jahren im Ausland wieder gewöhnen, würde ich sagen. Aber es ist natürlich schön, wenn man weiß, wie es läuft. Und also in meinem Fall ist es tatsächlich auch so, dass ich es wahnsinnig schön finde, dass ich spontaner gute Freunde treffen kann, dass ich spontaner meine Familie sehen kann. Das hätte ich gerade im Vergleich mit dir natürlich in Paris auch oder aus Paris auch machen können. Aber es war tatsächlich zum Teil auch in meinem Fall, ich spreche wirklich nur für mich, eine bewusste Entscheidung, nicht zu viel in die Schweiz zu kommen, weil ich denke, wenn man immer hierher kommt, dann kommt man am anderen Ort nicht an. Wenn man am Wochenende immer weg ist und so und dann halt eben Treffen verpasst oder halt mal spontan irgendwo hingeht, das hatte ich mir zumindest am Anfang schon so auch ein bisschen vorgenommen, jetzt nicht dauernd wieder nach Zürich zu kommen. So.
Ja, ich war natürlich viel weiter weg. Ich war nur einmal in der Schweiz in der ganzen Zeit. Aber das war auch ein bewusster Entscheid, weil ich fand, ich bin so ein großes Gebiet am Abdecken. Auch wenn ich Urlaub habe, wollte ich halt auch dieses Gebiet entdecken quasi in meinem Urlaub. Muss aber auch sagen, dass ich viele Freunde gehabt habe, die mich auch besuchen kamen. Ich hatte immer wieder Besuch aus der Schweiz, war auch teilweise mit denen unterwegs. Aber es war schon, Ja, es war nur einmal bei mir.
Ich würde sagen, es ist jetzt 5:30. Wenn es noch eine Frage gibt, eine nehmen wir noch, so als letzte. Gibt es noch eine?
Ich ja. Du?
Ich auch. Nicht sofort jetzt. Jetzt bin ich mal wieder hier und habe gesagt, jetzt bin ich mal hier wieder mit den Füßen auf dem Boden. Aber ja, es ist ein wahnsinnig toller Job tatsächlich. Würde ich gerne eigentlich wieder mal machen. Kommt, ich gebe zu, ich würde nicht überall hingehen. Aber ja, der Job ist wahnsinnig toll, auch weil man irgendwie so, wie du ja, glaube ich, du am Anfang gesagt hast, dieses, man kann halt so viele Fragen stellen, man lernt so viel jeden Tag, das ist schon wahnsinnig toll. Das tue ich in meiner Position jetzt hier in Zürich auch, aber natürlich ist man ein bisschen weiter weg, wenn man in der Auslandredaktion ist. Wenn man natürlich in der Schweiz-Redaktion arbeitet oder im Lokalen in Zürich oder so, ist es natürlich anders. Dann hat man diesen Effekt auch bei den Recherchen in der Schweiz. Aber jetzt, wir, die beide Auslandjournalismus gemacht haben bisher, ist halt so, das Unmittelbare ist halt tatsächlich, wenn man wieder ins Ausland geht. Mhm. Ja.
Ja.
Dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.